Wir wollen heute Abend nur eine Bibelstelle lesen, aus 2. Könige 4. Wir lesen von Vers 8 bis Vers 37. Und es geschah eines Tages, da ging Elisa nach Sunem hinüber, und dort war eine wohlhabende Frau, und sie nötigte ihn, bei ihr zu essen. Und es geschah, so auf der Durchzug kehrte er dort ein, um zu essen. Und sie sprach zu ihrem Mann: Sieh doch, ich merke, dass dieser ein heiliger Mann Gottes ist, der ständig bei uns durchzieht. Lass uns doch ein kleines gemauertes Obergemach machen und ihm Bett und Tisch und Stuhl und Leuchter hineinstellen. Und es geschehe, wenn er zu uns kommt, kann er dort einkehren. Und es geschah eines Tages. Da kam er dahin und er kehrte in das Obergemach ein und schlief dort. Er sprach zu Gehasi, seinem Knaben: Rufe diese Sunamitin. Und er rief sie, und sie trat vor ihn hin. Und er sprach zu ihm: Sprich doch zu ihr, siehe, du hast dir unsertwegen all diese Sorge gemacht, was ist für dich zu tun? Ist für dich mit dem König zu reden oder mit dem Heerobersten? Und sie sprach: Ich wohne inmitten meines Volkes. Und er sprach: Was ist denn für sie zu tun? Und Gehasi sprach: Doch, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Und er sprach: Rufe sie. Und sie rief sie, und er rief sie, und sie trat in die Tür, und er sprach: Zu dieser bestimmten Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn umarmen. Und sie sprach: Nicht doch, mein Herr, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn zu dieser bestimmten Zeit übers Jahr, wie Elisa zu ihr geredet hatte. Und das Kind wuchs heran. Und es geschah eines Tages, da ging es hinaus zu seinem Vater, zu den Schnittern, und es sprach zu seinem Vater: Mein Kopf, mein Kopf. Und er sprach zu dem Diener: Tragt ihn zu seiner Mutter. Trag ihn zu seiner Mutter. Und er nahm ihn auf und brachte ihn zu seiner Mutter. Und er saß auf ihren Knien bis zum Mittag, und er starb. Da gingen sie hinauf und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes und schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Und sie rief ihren Mann und sprach: Sende mir doch einen von den Dienern und einer von den Eselinnen, und ich will zu dem Mann Gottes laufen und wiederkommen. Und er sprach: Warum willst du heute zu ihm gehen? Es ist weder Neumond noch Sabbat. Und sie sprach: Es ist gut. Und sie sattelte die Eselin und sprach zu ihrem Diener: Treibe immer fort. Halte mich nicht auf im Reiten, es sei denn, dass ich es dir sage. So zog sie hin und kam zum Mann Gottes auf den Berg Karmel. Und es geschah, als der Mann Gottes sie von fern sah, da sprach er zu Gehasi, seinem Diener: Sieh dort die Sunamitin. Nun lauf ihr doch entgegen und sprich zu ihr: Geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es dem Kind gut? Und sie sprach: Gut. Und sie kam zu dem Mann Gottes auf den Berg und umfasste seine Füße. Da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sprach: Lass sie, denn ihre Seele ist betrübt, und der Herr hat es mir verborgen und es mir nicht kundgetan. Und sie sprach: Habe ich einen Sohn von meinem Herrn erbeten? Habe ich nicht gesagt, täusche mich nicht? Da sprach er zu Gehasi: Gürte deine Lenden und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. Wenn du jemand triffst, grüße ihn nicht. Und wenn jemand dich grüßt, antworte ihm nicht. Und lege meinen Stab auf das Gesicht des Knaben. Und die Mutter des Knaben sprach: So wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich von dir lasse. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Gehasi aber war ihnen vorausgegangen und hatte den Stab auf das Gesicht des Knaben gelegt, aber da war keine Stimme und kein Aufmerken, und berichtete ihm und sprach: Der Knabe ist nicht erwacht. Und als Elisa in das Haus kam, siehe, da war der Knabe tot, hingelegt auf sein Bett. Er ging hinein, schloss die Tür hinter ihnen beiden zu und betete zu dem Herrn. Er stieg auf das Bett und legte sich auf das Kind. Da legte seinen Mund auf dessen Mund und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und beugte sich über ihn. Das Fleisch des Kindes wurde warm. Und er kam zurück und ging im Haus einmal dahin und einmal dorthin. Er stieg wieder hinauf und beugte sich über ihn. Da nieste der Knabe siebenmal, und der Knabe schlug seine Augen auf. Und er rief Gehasi und sprach: Ruf diese Sunamitin. Und er rief sie, und sie kam zu ihm herein, und er sprach: Nimm deinen Sohn. Da kam sie und fiel ihm zu Füßen und beugte sich zur Erde nieder, und sie nahm ihren Sohn und ging hinaus. Die Geschichte werden wahrscheinlich die meisten kennen. Die Geschichte von dieser namenlosen Frau, kein Name genannt. Immer da, wo in Gottes Wort kein Name genannt wird, ist das zur Unterstützung derer, die keinen Namen haben. Die fühlen sich da direkt wohl. Ist ja wie ich, kein Namen. Ja, man kann ein tolles Etikett haben. Jeder weiß, wobald der Name genannt wird, wer ist. Aber die Namenlosen, die brauchen auch mal hier so eine Geschichte. Und es gibt mehrere Geschichten von Namenlosen. Die Randfiguren, die niemand beachtet, die niemand begrüßt, wo niemand nachfragt. Die haben in Gottes Wort seine Zustimmung. Sie gehören nicht zu den Ersten. Diese Sunnamitin, wie wir sie nennen, weil sie von Sunnem kamen. Sunnem ist so 35 Kilometer über Jerusalem, nördlich von Jerusalem. Ist auch noch genauso weit ungefähr von dem Berg Karmel entfernt. Und sie geht ja hier, haben wir ja in der Geschichte gelesen, zum Berg Karmel, mit einer unheimlichen Geschwindigkeit, denn wenn man mal versucht, 35 Kilometer zu wandern, da weiß man, wie lange das dauert. Ja? Die, die beim Bundeswehr waren, die wissen, wie lang ein 20 Kilometer Marsch ist, und wenn der doppelt so lang ist, wie man kaputt man dann ist. Ja? Die sind ja hin und wieder zurück, wahrscheinlich am selben Tag. Ja? Wo was hinter ist, da kann man alles. Ist so. Und so war das hier auch bei dieser Sunnamitin. Aber erst fängt das ja an, und das ist nicht die ganze Geschichte, denn in Kapitel 8 geht es noch weiter. Da ist nämlich die Sunnamitin ohne ihren Mann, der ist schon gestorben, und sie kommt aber zurück und kriegt dann das Erbteil wieder. Das heißt, ich konnte die ganze Geschichte jetzt nicht behandeln, aber das Ende ist jedenfalls, dass sie auch zurück wieder dahin kommt, wo sie war. Was wir jetzt in den beiden Teilen dieser Geschichte haben, ist einmal, dass sie, die keinen Sohn hat, einen Sohn bekommt, das heißt Leben bekommt, ja, und in der zweiten Geschichte, dass der Sohn stirbt und dass sie dann die Kraft nicht nur des Lebens, sondern auch der Auferstehung kennenlernt. Das sind Dinge, die auch für den Christen wichtig sind, das neue Leben zu haben und auch die Auferstehungsmacht des Herrn kennenzulernen. Aber so ist Elisa eigentlich ein Bild vom Herrn Jesus. Ich wollte das aber jetzt nicht vorbildlich sehen, sondern ich wollte das jetzt mal praktisch sehen. Und da sind viele Dinge, die bei Elisa, es sind ja hier mehrere Figuren hier drin, ja, da ist diese Frau, da ist der Elisa, da ist der Sohn, der geboren wird, da stirbt der Sohn und da ist der Sohn das Problemkind. Da ist von dem Mann die Rede, dann ist von dem Knecht, von dem Gehasi die Rede. Und wir fragen uns als Erstes, was soll denn dieser komische Knecht, ja, ein undurchsichtiger Typ, weil man da keine Gradlinigkeit sieht. Wir werden unweigerlich an Judas erinnert. Warum musste denn der Heiland auch noch gerade den Judas haben? Das ist der gleiche Grund, warum der Elisa den Gehasi haben musste. Der Judas war noch schlimmer, ja? Aber beide enden auch ähnlich. Ja? Der Gehasi ist, ich nenne ihn den Mechaniker, weil er alles mechanisch perfekt macht. Er macht die Aufträge 1a durch, nur ohne Herz, weil er keine Beziehung hat zu Gott. Ja? Er macht also Gottesdienst mechanisch perfekt. Das ist auch ein Übel, was unter den Gläubigen ist. Da gibt es auch so Mechaniker, die können alles machen, die machen auch alles, die führen alle Aufträge auf, aber niemand wird warm dabei. So ist der Gehasi. Aber damit haben wir auch noch zu tun. Wir haben also mit verschiedenen Momenten zu tun, in Ehe, in Familie und eben auch in Gemeinde, kann man so hier daraus auch entnehmen, die uns Gedankenanstöße geben. Der erste Text, den wir gelesen haben, und es geschah eines Tages, der Text kommt mehrfach hier vor. Eines Tages geschah Folgendes. Und eines Tages kommt er dann zu ihnen und dann geschah es eines Tages, Vers 18 nochmal, dass der Junge nach dem Vater ging und dann starb er. Eines Tages kommt auch in unserem Leben irgendwas rein. Ich sage mal zum Trost für alle, die diese eines Tages Erlebnisse haben und die haben wir alle irgendwo. Es ging alles immer gut, aber eines Tages passierte Folgendes. Ja, können positive Erlebnisse, können negative, kann ein Besuch sein, kann auch sein, dass wir was verlieren. Diese eines Tages Erlebnisse verlangen oftmals viel von uns ab. Ja. Das sind Erlebnisse, die unser Leben umwälzen. Ja. Aber Gott hat das im Griff. Ich sage immer gerne, und das sage ich auch aus eigener Erfahrung, wenn Gott in unser Leben massiv eingreift, ja, das ist keine sanfte Welle. Das spüren wir, das kriegen wir mit. Ja. Da werden Dinge auf einmal, die bisher nicht wahr waren, werden auf einmal wahr und wir müssen damit zurechtkommen. Aber Gott schickt die Dinge, weil er Ziele im Auge hat. Ja. Und zum Trost für alle, die Schlimmes erleben im Leben. Wenn Gott sowas schickt, dann hat er das, ich sage das mal menschlich, 100-mal überlegt, ob das hier so platziert, sein Ziel erreicht. Und er meint nie einen Einzelnen, er meint immer eine Gesellschaft. Ja? Der Nachbar ist mitgemeint, wenn wir krank werden, weil der sieht uns, wie wir bei Krankheit auf einmal reagieren. Ja? Der Schulkamerad, der Arbeitskollege, die ungläubigen Verwandten, all die sehen uns. Und wenn Gott was platziert, wir hören immer wieder von solchen schlimmen Eines-Tages-Erlebnissen, dann wissen wir, er hat alles im Griff. Es ist nicht ein Zufallsprodukt, was jetzt irgendwo entstanden ist, sondern das weiß er alles. Er hat alles berücksichtigt. Es gibt keinen Moment, den er nicht überlegt hat. Und wir, was haben wir denn zu machen? Wir haben dagegen aufzubegehren, weil wir damit nicht zurechtkommen? Nein. Der Schlüsselvers, der heißt 1. Petrus 5, Vers, weiß ich, 6 oder was. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Es geht gar nicht darum, wer schuld ist und nicht schuld ist. Aber wir müssen einfach uns mal demütigen vor Gott und das annehmen. Und da steht auch bei, wie man das macht. Indem ihr, was wollen wir denn machen? Wie demütigt man sich denn? Indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Das heißt also, dann mal abgeben und das Gott überlassen, warum das geschehen ist. Und sagen, aber immerhin beugen wir uns von dir, denn du hast deine Hand da dran, bringt uns Erleichterung, die Erklärung ist, denn er ist besorgt für euch. Der Himmel hat das alles längst geordnet und er macht nie einen Fehler. Ja? Er will gar nicht, dass wir das einfach mechanisch sagen, ja, Gott macht alles gut. Das ist ohne Verstand. Er will, dass wir dabei denken und dabei auch wirklich sagen, und du kannst machen, was du willst, du hast das Sagen auch bei mir im Leben und wenn du es machst, hast du Sorge um uns. Du willst uns gut. Aber ob er das in dem Moment fertig kriegt, das ist eine zweite Frage. Das verlangt er gar nicht. Aber irgendwann ist das der Moment, dass wir das abgeben. Hier war also eines Tages, da kommt der Elisa nach Sunem hinüber, ganz normale Geschichte, nichts Besonderes, ja. Und dort ist eine wohlhabende Frau und im Abschnitt vorher ist eine arme Frau, die nichts mehr zu essen hat. Aber hier ist eine wohlhabende Frau, also betrifft uns vielleicht nicht alle, aber wir sind so gemessen an dem Durchschnitt dieser Welt alle wohlhabend. Ja, wir haben meist alle genug zu essen und viele machen sich überhaupt keine Gedanken über ihr Girokonto. Ja. Wir nehmen einfach, wenn man was braucht, holt man was. Ja. So ist das oft in vielen Haushalten, bei manchen nicht so. Aber hier war eine wohlhabende Frau und die Frau nötigt ihn, bei ihr zu essen. Ja, siehst du, da ist schon mal Nötigung. Ja? Nötigung ist in Deutschland verboten, strafbar. Ja? Aber gemeint ist natürlich, die hat nicht einfach nur gesagt, wenn du Lust hast, kannst du kommen. Sie hat ein bisschen mehr gesagt. Ja? Wir sollen auch die Ungläubigen nötigen. Ja, nicht strafbar, sondern nur ein bisschen nachfassen. Haben wir heute am Büchertisch auch erlebt. Nein, will nichts. Und dann haben wir ein paar Mal immer nachgefasst. Er wollte nichts, aber sie nahm. Immer wieder Vehemenz dahinter und nachgefragt. Und dann auf einmal erreicht man doch ein Herz. Ja. Und sie nötigt ihn, bei ihr zu essen. Und dann heißt es, und es geschah so oft, er durchzog, kehrt er dort ein. Ja, das hat die einmal für immer eingerichtet. Also gesagt, merkt ihr das? Wenn du nächstes Mal hier nochmal vorbeikommst, kommst du bei uns rein. Ja? Und es war so eine Herzlichkeit in dem Haus, das ist jetzt die Spiegelung auf unser Thema Gemeinschaft. Wir haben das heute Abend genannt, das Miteinander leben, kommunizieren, reden. Jetzt mal an einem praktischen Beispiel, weil das einfacher vielleicht in unser Herz kommt, als jetzt nur theoretische Punkte, wie wir das in der ersten Vortrag gehabt haben. Und so ist das hier in der Praxis, ja? Dass wir für Mitgläubige, die jetzt hier zum Beispiel Elisa, wahrscheinlich auch ohne Frau, noch jemand dabei, ja, dass sie sagt, also kannst du dir grundsätzlich merken, wenn du hier vorbeikommst, bist du bei uns herzlich eingeladen. So oft du hier vorbeikommst, kannst du kommen, genauso hat er es gemacht. Und wenn wir das so offen haben, wir kennen das ja heute nicht mehr, wie das früher war. Früher war das so, da gingen die Handwerksburschen, die suchten sich Arbeit, da hat er heute in Zeller gearbeitet, hat eine Woche zu tun, dann ging wieder nach Hamburg und die warteten einfach auf Menschen, die ihr Haus öffneten. Es ging gar nicht um Gläubige, es macht Ungläubige genauso. Ja. Da muss man ein offenes Haus haben, man nimmt nicht jeden auf. Aber heute wäre es doch gut, wenn ich jetzt hier hinkomme, ja, das ist alles schon vorher programmiert, wo ich dann wohne und so weiter, das ist alles fest. Ja. Aber wenn auf einmal jemand vor der Tür steht, was wollen Sie denn hier? Ja, ich bin auch gleichen Glaubens wie ihr, könnte ich jede Nacht hier schlafen, dann wäre mir wahrscheinlich überfordert. Aber so ist der normale Weg, denn so war das hier. Und das hat die praktiziert. Und dann, wie das so Gewohnheit wurde, da hat sie mal ihrem Mann gesagt, sieh doch, Der saß da abends beim Abendessen und hat gesagt, guck mal, der kommt jetzt immer wieder. Sollen wir nicht ein bisschen uns Freiraum schaffen und wir bauen ihm irgendwas? Ja, interessant, wer hier die Ideen hat. Und so ist das, ja. Das, was in der Versammlung sein soll, in der Gemeinde, in der Kirche sein soll, das wird nur da was, wenn das in den Häusern genauso umgesetzt wird. Und wie das Klima zu Hause ist, so ist das in der Versammlung, das ist so. Deswegen gucken wir uns erstmal ein Haus an, weil das ist ja die, daraus besteht ja eine Gemeinde aus einzelnen Häusern. Und das funktioniert ja einwandfrei. Der Mann, der ist nicht so dicht dabei, ich sag mal, nicht so geistlich, nicht so beim Herrn mit den Gedanken, dass er auf die Ideen kommt. Ist das denn so schlimm, wenn eine Frau auf die Ideen kommt? Doch gar nicht schlimm. Und sie macht das doch vorbildlich. Sie lädt den Mann mit ein, sagt nicht, ich bin der Entscheider, also wir machen ein Obergemach. Du kannst das mal wollen. Das ist ja gar nicht so. Sie besprechen das. Sie sagt zu ihm, sieh doch, schau dir das doch mal an. Ich merke, dass dies ein heiliger Mann Gottes ist. Das ist nicht irgendwer. Das ist auch nicht irgendein Gläubiger, sondern das ist jemand, der wirklich dem Herrn gefallen will. Der will uns in Verbindung bringen mit Gott. Ein Mann Gottes, wir sollen alle Menschen Gottes, dem Timotheus wird gesagt, du aber, o Mensch Gottes, das gilt auch für Brüder und Schwestern, dass wir vor allem Nähe zum Herrn Jesus haben. Dann merken andere, dass wir Männer oder Frauen oder Menschen Gottes sind, und dann erweisen uns andere auch gewiss die Liebe, die so ein Mann, ein heiliger Mann, der hat Abstand, und das wird hier gleich in dem nächsten Abschnitt vorgeführt, dass der heilig war, weil das ein ganz wichtiger Grundsatz ist, wenn man Gott dient, dass man heilig ist. Das merkt sie, und sie sagt das dem Mann, der ständig bei uns durchzieht. Hier ist auch nicht mehr von dann und wann die Rede, hier ist er schon ständig. Ja? Ihr merkt, das steigert sich hier, dass er jetzt auf einmal ständig ankommt. Ja? Also als wäre er alle 14 Tage hier. Es wird ja nicht gerade, aber so, der ständig hinkommt. Lass uns doch, wer mauert denn hier? Kannst du fragen, wer mauert denn hier? Ja, die Frau gewiss nicht. Es gibt auch Frauen, die mauern können. Ich kenne eine Schwester, die macht so aus, als Mauer. Das macht der Mann nicht, das kann die. Ja? Und aber darum geht es ja gar nicht. Es geht einfach, lasst uns ein Obergemach machen und wir tun folgende Möbel da rein. Ja? Sie hätte ihm auch einen Swimmingpool machen können. Geld hätten sie gehabt dafür. Aber was macht sie? Sie macht das so, dass der Mann sich wohlfühlt. Ja? Wenn man dann als Bruder irgendwo hinkommt, da werden immer die Tafeln toll serviert, tolles Essen, weil jeder alles gibt für den Bruder. Ja? Aber verständiger ist, wenn man es so macht, dass der Bruder sich wohlfühlt. Ja? Wir haben nochmal einen Bruder bei uns eingeladen und haben gesagt, hat meine Frau gesagt, wir machen am Samstag Eintopf, denn das kennt der. Und genau so war das. Wie der den Eintopf sagt, sagt er, klasse, wie zu Hause. Ja? Hätten wir ihm das feinste Essen serviert, hätte ich gar nicht wohlgefühlt. Und so macht sie das. Sie macht ihm ein Bett, einen Tisch, einen Leuchter und die Grundsachen und übertreibt das nicht. Ist das nicht klasse? Das sieht ihr, die Frau hat Verständnis dafür, die kann sich eindenken in den Mann, wie wird er das empfinden. Sie macht nur ein Obergemach für ihn. Aber er kommt gleich mit zwei Mann. Seht ihr, da ist auch eine Freimütigkeit, dass er sagt, das wird dich nicht umbringen, wenn ich jetzt mit zwei Mann komme. Da ist ja nur ein Bett, ja. Dann tut es eben noch eins dabei oder wie auch immer. Oder der eine schläft so rum und so rum, wie auch immer. Ist ja egal, aber die waren flexibel. Und da war Herz hinter und da war Offenheit. So ist das schöne Leben unter den Gläubigen. Ja, ist nicht, vielleicht nicht unser Fall, weil wir nirgendwo hingehen, ohne uns anzumelden. Das muss ja heute alles gebucht werden, damit das auch passt. Aber so war das damals. Und sie stellt das alles hinein. Und eines Tages geschieht das auch so. Er kommt dahin, er geht in das Obergemach. Auch das Obergemach, das war jetzt nicht zufällig nur ein Obergemach, sondern Obergemach in der Bibel hat immer eine Bedeutung. Weil oben ist man dichter an oben. Am Himmel meint das natürlich. Und sie sitzen auch im Obergemach da in der Apostelgeschichte 2, wo der Heilige Geist herkommt. Der Obergemach soll uns einfach versinnbildlichen, ein bisschen nicht abgehoben von der Welt, sondern wir denken an den Himmel. Ja? Der eine hat im Obergemach Fenster nach Jerusalem. Ach, das machen wir mal keine Fenster nach Jerusalem. Der Gedanke ist ja nur, dass man einfach in die Richtung Himmel den Mann da setzt und der kommt dahin und mit Gehase schläft er da. Und dann sagt der Elisa, ich glaube, wir holen die mal. Die macht sich hier so viel Gedanken um uns. Wir müssen sie jetzt auch mal fragen, wo denn, ob wir was für sie tun können. Und jetzt passt auf, wie das passiert. Ihr müsst den Text hier genau lesen, ja? Der holt die gar nicht direkt. Ihr müsst euch verstehen, der Elisa ist jetzt ein eigenständiger Mann. Es wird nicht verraten, dass er verheiratet war. Ja? Aber die Frau ist verheiratet, ja? Und da muss man sich als Mann den verheirateten Frauen vernünftig verhalten. Das ist eben auch ein heiliger Mann. Guckt hier, was hier steht. Das habe ich nicht erfunden. Er sprach zu Gehasi, rufe diese Sunamitin. Dann holt er die, da steht extra bei, und sie trat vor ihn hin. Jetzt steht die ja vor dem Elisa, da hat die ja nur geholt, war ja nur Knecht, hat ja eben die geholt, sagt, komm mal eben hoch, der will mal mit dir reden. Jetzt steht die vor dem, aber wenn der Text hier weiterliest, und er sprach zu ihm. Ja, wenn die vor ihm steht, braucht er nicht mehr zu ihm zu reden. Er ignoriert die ja nicht und guckt an der vorbei und spricht zu ihm, ist ja Quatsch. Die steht nicht direkt vor ihm. Die steht nicht direkt vor ihm. Er bedient sich dieses Knechtes als Mittelsmann. Die steht irgendwo im Flur. Das geht nicht anders. Da kann man hier im Text lesen. Er sprach zu ihm, sprich zu ihr. Also über dich spreche ich jetzt. Was vermittelt das? Darf man nicht direkt mit der Frau reden? Darf man ja. Aber es vermittelt uns Distanz, eindeutig. Eine angemessene Distanz. Das wird auch übrigens dem Timotheus gesagt, also mit älteren Männern, Vorsicht, ja. Wenn du mal ältere Männer ermahnst, bitte mach das so, wie du mit deinem eigenen Vater das machen würdest. So als wäre das ein eigener Vater. Kannst mal versuchen, deinen eigenen Vater zu ermahnen. Da weißt genau, was der denkt. Da sind wir schon sehr vorsichtig, ja. Und ältere Frauen als Mütter, ja. Und jüngere kannst du auch ermahnen, kein Problem. Aber in aller Keuschheit. Mit der gebotenen Heiligkeit und Distanz. Es ist so, es steht ja, ist Gottes Wort, das wird da gesagt. Und hier sagt er, spricht zu ihr, du hast dir unseretwegen all diese Sorge gemacht. Da ist doch eine Kommunikation und er vermittelt dieser Frau, für uns jetzt übertragen, dieser Schwester, vermittelt er, wir haben das entdeckt, was du mir für Mühe machst um uns. Du hast dir Sorge gemacht, dir liegt an uns. Können wir irgendwas für dich tun? Ist für dich irgendwo zu dem Obersten, zu dem König zu reden? Das können wir arrangieren. Ich habe diese Beziehung, ich könnte das nutzen für dich. Also wenn du irgendwelche Wünsche hast. Hatte die Frau Wünsche? Was sagt sie? Sie sagt, ich wohne inmitten meines Volkes. Welches Volkes? Hat die eine Familie? Meinte sie jetzt die Familie, Kinder, Enkelkinder, Urenkel? Nix. Sie meint das Volk Gottes. Sie sagt, hier wohne ich und hier bin ich glücklich. Ich habe keine Wünsche, weil ich habe das Volk Gottes. Ist dir das auch, das Volk Gottes, so wichtig, dass du sagst, wenn dich einer fragt, hast du Wünsche? Ja, ich hätte gern das noch, das noch und das noch und das noch. Oder sagst du, ich habe eigentlich alles im Herrn und auch in den Gläubigen. Die brauche ich. Ich hab die, ich wohne da mittendrin, mehr will ich gar nicht. Nicht. Ich bin ganz unglücklich, die Gläubigen nerven mich und die Geschwister kannst du alle vergessen und darüber konnte ich das sagen, über den und dann und eine ganze Latte von, ja. Die Tage waren noch so ein Plätschen, haben wir gelesen gestern, von den Blutstücken, die da zusammengerückt werden. Also dann sitzen drei Freunde am Lagerfeuer und dann überall ist so ein Blutstückchen, was noch brennt. Und da hat sie kein Holz, da haben sie die Blutstückchen all zusammen. Auf einmal kam wieder eine Flamme raus, ja. Sammeln wir Glutstückchen zusammen oder haben wir für jeden eine Erklärung, was da auszusetzen ist? Da kommt man niemals zu dem Schluss, ich wohne inmitten meines Volkes. Ich bin so glücklich für die Mitgläubigen, die Gott an meine Seite gestellt hat. Denn die habe ich mir nicht ausgesucht. Wenn wir uns hier aussuchten, hätten wir uns andere ausgesucht. Und andere hätten uns auch nicht ausgesucht. Das ist ja eine umgekehrte Seite, ja. Wir hätten eine andere Auswahl getroffen, aber Gott hat sie zusammengestellt, steht in 1. Korinther 12 natürlich an dem ganzen Leib weltweit gesehen, aber auch an einem Ort hat Gott das so geschickt. Nicht Unzufriedenheit mit dem anderen, nicht den ändern wollen, so wie wir ihn brauchen, sondern den anderen als ein Geschenk Gottes. Das bringt doch diese, vermittelt doch, ich wohne inmitten meines Volkes. Und er sprach, was ist für dich zu tun? Das hat er gar nicht gesagt. Das hat er jetzt provokativ gesagt. Er hat gesagt zum Gehasi, weil die um der Ecke stand, was ist für sie zu tun? Und Gehasi sprach, doch, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Das ist das eigentliche Problem. Die hat den Wunsch nicht geäußert, weil noch nie jemand so nah an ihrem Herzen war. Aber jetzt sind wir fast da dran und jetzt müssten wir den Wunsch noch erfüllen. Das war die einzige gute Idee, die der Gehasi vielleicht hatte, ja. Das müssen wir ihm hier schon eingestehen, denn das trifft den Kern der Sache. Und er sprach, rufe sie. Seht ihr? Die steht nicht da direkt. Und dann steht da, und das ist die Erklärung, warum das die These stimmt, die ich sage, er rief sie und sie trat in die Tür. Stand immer noch nicht vor, aber in der Tür stand sie schon mal. Zumindest mal direkter Blickkontakt. Das war ein heiliger Mann. Der hielt die Grundregeln. Die Grundregeln sind nämlich da, denn das andere Geschlecht beeinflusst doch. Und wenn die Jungs sagen, wenn sie jugendlich sind, das macht mir überhaupt gar nichts, ob ein Mensch oder ein Junge neben mir sitzt, es beeinflusst doch. Ja, ist keine Erklärung, warum wir teilweise getrennt sitzen. Das ist keine Erklärung. Aber wer sagt, das macht all nichts aus, könnt ihr ruhig alles einrichten, wie ihr wollt. Ihr werdet merken, die Jungs und die Mädchen, das sind magnetische Kräfte. Das ist eben so. Und das, dieser heilige Mann Gottes beachtet das und das ist auch gut. Und er sprach dann direkt zu ihr. Dann sagt er auch du zu ihr. Zur bestimmten Zeit übers folgende Jahr wirst du einen Sohn umarmen. Jemand, der wartet auf ein Kind, kriegt jetzt direkt von einem Propheten gesagt, das ist ein prophetisches Wort, denn dass das genauso kommt, das beweist, dass das von Gott war. Das können wir nicht sagen. Wir können nicht sagen, das wird so kommen, das wissen wir gar nicht. Es gibt heute nicht mehr diesen direkten Dienst einer Weissagung für die Zukunft. Das kann niemand von uns rausnehmen. Das kannst du wagen, kann aber schief gehen, ja. Das ist kein Wort von Gott. Aber damals war das so. Er hat ihm wirklich die Zukunft geweissagt und gesagt, zur bestimmten Zeit ist fast wie bei Abraham, wirst du einen Sohn, sogar auch noch einen Sohn gesagt, nicht gesagt irgendein Kind, sondern einen Sohn. Und sie sagt jetzt, die Antwort von ihr ist sehr interessant. Nicht doch, doch wohl nicht. Nicht doch, das kann doch gar nicht sein. Ich kann es ja gar nicht fassen. Das ist ja viel zu riesig. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Nicht doch, mein Herr, du Mann Gottes. Und der Zusatz, mein Herr, du Mann Gottes, das zeigt wieder, dass sie das doch auch als von Gott ankommend ansieht. Sonst hätte sie es nicht gesagt. Sonst hätte sie gesagt, du bist ein Schwätzer. Sie hat doch gesagt, mein Herr, sie hat erkannt er ihn als Autorität an und du Mann Gottes, dass das von Gott ist. Belüge deine Macht nicht. Das hört sich natürlich bei uns total krass an. Die hat nicht gesagt, du hast gelogen. Er hat nur auf die Wahrheit gedrängt. Ja? Und nachher sagt sie, ich habe es gleich gesagt. Ja? Und war total enttäuscht. Aber nicht, weil der Mann was Falsches gesagt hat. Er hat gar nichts Falsches gesagt. Es kam ja genau so. Aber sie erinnert sich an den Moment damals. Und dass sie gerne die Wahrheit hören wollte. Aber es ist nicht zu weit gegangen. Das ist in unserem Umfeld vielleicht zu krass, wie sie hier redet, aber wir müssen verstehen, es meint, dass sie die Wahrheit wissen will und dass sie das für zu schön empfindet. Und doch muss es geglaubt haben, denn sonst hätte Gott nicht so geantwortet. Ja, aber unsere Reaktion ist dann so, wenn auf einmal so eine Nachricht kommt, dann müssen wir die erstmal verarbeiten. Und da steht gleich anschließend, ja, Abschnittswechsel hier in unserer Fassung, die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn zu dieser bestimmten Zeit. Wenn Gott, und das, ich meine auch, das könnte auch persönlich sein, das ist keine neue Offenbarung, aber persönlich uns ihren Eindruck gibt, dass was so kommen wird, dann können wir uns darauf verlassen. Es wird so kommen, weil wenn was Gott gesagt hat, das bleibt auch so. Das war ja auch eine persönliche Offenbarung dem Abraham gegenüber. Ja? Das ist dann mehrfach auch gewesen, aber wichtig ist, dass wir wissen, was Gott will. Das ist wichtig. Und dann können wir uns auf sein Wort auch verlassen. Es geschah zur bestimmten Zeit übers Jahr, wie Elisa geredet hatte. Und dann wird auf einmal erzählt, Kind wuchs heran, also sind wieder Jahre zwischen. Und dann eines Tages, so ist auch unser Leben. Es geht alles jahrelang gut und dann eines Tages greift Gott wieder ein. Was passiert denn dann? Das wird ja hier erzählt. Eines Tages, da ging er hinaus zu seinem Vater. War so keine 2 Jahre alt, er war älter. Er war so alt, dass er zum Vater alleine gehen konnte. Es steht ja kein Alter dabei, aber es ist jedenfalls so, dass es nicht ein unbeaufsichtigtes Kind war, sondern dass es eben noch ein Kind war. Er wird ja auch dann getragen. Von daher gesehen war es auch kein 10-Jähriger. Aber es war irgendwo dazwischen. Und da geht es zu seinem Vater. Der Vater war wahrscheinlich auch irgendwo, weiß ich, am Ortsende oder so. Und jetzt kommt das Wichtige. Der Vater war Schnitter. Da ist eine Botschaft drin. Weil der Vater hier so viel Unverstand zeigt, aber doch ein Schnitter ist. Und die Schnitter kann man im Brot nachlesen. Das sind in der Übersetzung für uns, sind eigentlich diejenigen, die das Wort Gottes in der geraden Richtung schneiden. Das sind diejenigen, die die Nahrung schneiden. Bei Ruth wird gesagt, den Schnittern gesagt, seht zu, dass die genug Nahrung hat. Und zieht notfalls ein paar Ähren raus aus dem Stapel, aus der Gabe, damit die das auflesen kann. Und die Schnitter, und das gibt neutestamentliche Stellen, die eben sagen, die das Wort Gottes Recht teilen. Ich übersetze, der Vater war jemand, der was davon verstand, dass man den Gläubigen auch hilft im Wort Gottes. Das war eigentlich jemand, der verständig sein musste. Aber seine Frau war doch noch verständiger. Denn was der Mann hier macht, es ist fast grauenhaft, aber es ist die Realität. Und ist auch nicht nur eine Anschuldigung für die Männer, aber es ist trotzdem eine Ansprache an uns, die uns eben sagt, der Junge, der kommt zu den Schnittern, und er geht extra zu seinem Vater, er geht nicht hin zum Knecht und sagt zu dem Vater, ich habe unheimliche Kopfschmerzen. Ja? Was hätte der Vater machen sollen? Und hat es nicht getan. Jeder weiß das. Der Vater hätte die Situation erfassen müssen, hat sie aber nicht erfasst. Da leiden wir Männer dran. Wir sind eben keine Mütter. Müttern wäre das alles klar gewesen. Und wie die Mutter sich verhalten, ist typisch Mutter. Und wie der Vater sich verhalten, ist leider auch typisch Vater. Ja, er sagt, ich habe hier Arbeit, für Kinder keine Zeit, das geht ja auch nicht, ich bin ja hier auch der Chef, ich muss ja auch, das geht ja gar nicht anders. Ja, was macht er? Anstatt sich um das Kind zu kümmern, das Kind nach Hause zu tragen, das Kind zu versorgen, und wenn es nachher genauso bei uns passiert, dann ärgern wir uns natürlich nachher, was wir hätten machen sollen, aber Gottes Wort zeigt uns immer, wie die Realität ist. Und das ist das Beispiel. Er sagt, kommt ein Diener, der Diener hat gar keine Beziehung zu dem Kind. Aber er sagt, du musst jetzt, ich kann jetzt nicht, ich weiß nicht, ich muss hier, kann hier nicht weg und so weiter. Wenn es dringend ist, dann müssen auch die Männer weg. Und das ist so. Wenn zu Hause irgendwas passiert, dann müssen die Männer eigentlich da sein. Aber du kannst geschäftlich so verwickelt sein, dass du gar nicht kannst. Wenn du auf Geschäftsreise bist, kannst du auch nicht nach Hause. Es ist einfach so. Und die Mütter sind auch näher, aber was, jetzt passt auf, was passiert. Er sagt dem Diener, schickt ihn nach Hause. Die Mutter, ob die am Aufwaschen war, ob die Wäsche am Waschen war, ob die Hausputzen machte, ob die Fenster putzte, war alles egal. Der war alles egal. Die wusste, jetzt braucht mich mein Kind. Und jetzt ist der Rest mir egal. Und dann hatte er das Kind stundenlang auf ihrem Schoß gesessen. Und die Mutter hat nichts anders gemacht. Kein Essen bereitet. Vielleicht musste sie auch für die Bediensteten arbeiten. Das interessierte eine Mutter nicht. Da seht ihr, wo Herz ist, da funktioniert das Richtige. Und wo wir mechanisch arbeiten und sagen, das geht ja noch nicht, kann mir ja jedem erklären, wir haben tausend Erklärungen, dann vergessen wir die wichtigen Sachen, wie der Mann hier vergisst und das Kind stirbt. Aber aus diesem nicht guten Verhalten des Vaters erwächst kein Vertrauen. Denn jetzt hätte ich ja sagen müssen, jetzt rufe ich ihn sofort an. Sie hat ihn nicht angerufen. Sie hat erst das Kind mal dahin gebracht, wo für sie die einzige Hoffnung bestand, nämlich in Verbindung mit dem Propheten. Das ist natürlich der eindeutige Bild von Herr Jesus. Ja, sie legt das Kind auf das Bett und dann schließt sie zu und dann ruft sie ihren Mann. Aber jetzt kommt das Schlimmere, das noch viel schlimmer. Der Mann hätte doch fragen können, was ist denn mit dem Jungen? Aber der war auch gebetsmäßig nicht dabei. Der hat null Begriff davon, von der Not des Jungen. Hat er schon vergessen. Der Mann fragt, was hast du vor? Was willst du haben? Ja, ein Diener und Esel. Ja, was willst du jetzt? Gibt doch gar keinen Grund. Ja, ich will zu den Propheten. Da hätte doch immer Klick machen müssen. Aber es machte nicht Klick. So blind sind wir Männer und machen unser Ding und leben eigentlich neben der Spur und fragen nicht einmal danach. Für die Mutter wäre das klar gewesen, die erste Frage, die er hat. Selbst der Gehasi, der mechanische Gehasi, der fragt, was das Kind macht. Aber der eigene Vater, der fragt nicht danach, weil er ja seinen Job macht. Mehr nicht. Er macht ja nur anständig. Ja? Aber das ist zu wenig. Und das gehört eben auch in ein gesundes Verhältnis. Sie verhält sich nicht falsch, aber sie sagt, schick einen Esel und der ein Diener und er fragt nur, und warum heute? Der merkt schon, das ist nicht normal, hier stimmt was nicht. Aber da sind ein bisschen weiterdenkt und sagt, sag mal, irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Er hätte ein bisschen weitergedacht, aber der war einfach voll und ganz bei seiner Arbeit. Ist eigentlich auch positiv, dass er voll und ganz dabei war, aber kein Herz für die Kinder. Und fragt, warum willst du, und erklärt dann, Und sie gibt jetzt kommt die Antwort, die Antwort. Die Antwort heißt einfach nur Frieden. Ich glaube, hier steht das Wort Shalom. Das Wort, was nachher gut heißt, heißt auch immer nur Shalom. Heißt immer nur Frieden. Die Frau bringt nichts aus der Ruhe. Das ist eine geistliche Frau. Davon besteht eine Versammlung, dass solche Elemente da sind, dass jemand völlig die Ruhe behält, nicht aus dem Konzept kommt. Selbst hier, wo ein Todesfall ist, ja, da sind wir alle aus dem Konzept. Ja. Ich sage mal ein anderes Beispiel. Da in der Apostelgeschichte 20 gibt es eine Geschichte. Paulus predigt ohne Ende, immer weiter. Und irgendwann kippt da ein Kind raus und fällt dann 3 Stockwerke runter und ist tot. Da gab es einen Todesfall. Ja. Paulus war aber trotzdem vom Geist. Das war nicht irgendwie, weil der keinen Begriff dafür hatte. Und dann hätten wir gesagt, jetzt gehen wir alle nach Hause. Das hätte ich gesagt. Hier kann kein Mensch mehr zuhören. Aber da ist ein Präzedenzfall. Wie der Geist Gottes zeigt uns, dass möglich ist. Der wird wieder auferweckt, der kommt hoch und er redet noch bis zum Anbruch des Tages. Es kann sogar in so einem schlimmen Fall so viel Ruhe durch den Geist in die Herzen wiederkommen, auch bei einem Unfall, das ist ein typischer Unfall, ja, dass Gott das Klima erhält. Das ist also wirklich ein Ausnahmefall. Ja, und wenn irgend so eine Nachricht kommt bei uns und irgend sowas passiert in unserer Nähe, da sind wir haltlos, da wissen wir nicht mehr, was wir machen. Aber möglich ist, das wollen wir hier lernen auch raus, wie diese Frau, es ist gut, vertrau mir einfach. Sie macht keine Aufregung, macht dem Mann auch keine Vorwürfe. Warum fragst du nicht nach dem? Er sagt hier alles nicht. Ich sage einfach Frieden. Vermitteln wir das? Oder sind wir, wenn wir angespannt sind, sind wir dann so hingegen, dass das alle auch mitzuspüren bekommen und wir keinen Frieden verbreiten, sondern nur, wo unsere Not ist, klagen wir unsere Krankheiten, alle unsere Nöte in die Geschwisterrunde rein, damit die möglichst alle auch deprimiert und down sind? Oder vermitteln wir Frieden? Die Frau vermittelt Frieden. Ihr versteht, wir sind alle gefragt. Jeder kann versuchen, seinen Teil dazu beizutragen. Es ist gut. Und dann kommt der Esel, da kommt der Diener und dann formatiert sie den Diener und sagt, eins sage ich dir, Vollgas. Niemand, wir machen genau da weiter. Es ist so hochdringend, es ist mir so hochwichtig. Wir müssen heute noch dahin. Ja, das steht hier nicht wörtlich, aber das meint sie ja. Und dann kommt dieser schöne Text. Manchmal sind einzelne Worte, einzelne Sätze für uns der pure Genuss. So zog sie hin mit so einer Intention und so viel Frieden im Herzen. Da kann man hinziehen. In einer so völlig aussichtslosen Situation kann der einem Kraft geben, auch inmitten der Gläubigen, auch inmitten von Unverständnis. Was andere haben, offensichtlich nicht zeigen, dass sie dafür beten, kann man getrost so hinziehen. So zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes. Das ist kein Gläubiger mehr hier im Vorbild, sondern eindeutig der Herr Jesus. So kann man zum Herr Jesus immer kommen mit der Not und ihm das sagen und klagen. Auf den Berg Karmel. Jetzt kommen sie da an und der Mann Gottes hat die Augen hellwach. Aber noch hat ihm Gott nicht gezeigt, was da passiert ist. Und er schickt seinen Mechaniker, weil der kann schon mal schrauben. Ja, mehr kann er nämlich nicht. Und sagt, dann geh mal dahin, ich stelle dir 3 Fragen. Erste Frage, zweite Frage, dritte Frage. Der hätte doch mal eine Frage stellen können und mal warten, was sie gesagt hätte. Der blubbert alles raus. Ja, das ist ja klar, dass dann nur eine Einwortantwort kommen kann, die da heißt, gut, alte Fassung wohl oder Anmerkung Frieden. Auch da vermittelt sie, ich verrate gar nichts. Eine solche Frage ohne Herz kann ich nicht beantworten. Ihr kennt das doch auch. Wir fragen die Geschwister da auch regelmäßig, na, wie geht's denn? Ja. Und wenn uns jemand antwortet, etwas anders als wir erwartet haben, denn die Standardantwort heißt ja gut, wie denn sonst? Ja? Was soll man denn sonst sagen? Manchmal bauen wir die Antwort mit ein und sagen, na, geht's dir gut? Der hat ja keine Möglichkeit, mal was zu sagen. Und wenn dann einer sagt, nicht ganz so gut, da wissen wir gar nicht, was wir sagen sollen und denken sollen. Haben wir aber doch mit gerechnet. Wir meinten, das ist mechanisch. Das ist nicht gut. Ich begrüße auch alle Geschwister bei uns am Ort, ja. Aber Liebe ist mir, ich habe 2, 3 Begegnungen oder 1, 2 Begegnungen, sagen wir so, mit jemandem, der mir mal 3 Minuten ein bisschen mehr verrät. Da muss man ein bisschen länger mal stehen bleiben und nicht nur mechanisch irgendwelche Fragen produzieren und dann sagen, der will nicht mit mir reden. Ja? So redet niemand, der wirklich Not hat. Einer, der geistlich ist und der auch den Frieden behält, der wird sich nur öffnen, wenn er sieht, das ist keine neugierige Frage, ist keine Standardfrage, ist nicht so drei Fragen auf einmal und keine abgewartet, sondern da ist Herz, da ist jemand, davon lebt eine Versammlung. Und wenn hier, der Paulus sagt den Korinthern, ihr habt 10.000 Zuchtmeister, aber nicht viele Väter, oder man kann auch anders sagen, wo sind denn die Hirten hier in Zell? Gibt es denn ein paar? Gibt es Frauen? Gibt auch hier Tinnen in der Schrift, die Herz haben für andere und auch mit so einer Intention mal bei anderen nachfragen? Klappt es denn bei dir? Klappt es denn mit der Arbeit? Und auch nicht immer die Standardfrage Arbeit. Das sind ja die Mechanismen, mit denen man arbeitet. Und, wie war die Woche? Irgendwie muss man rankommen. Ja, oder schön Wetter heute ist ja auch keine Kommunikation. Das ist ja Quatsch. So redet man ja mit dem Nachbarn. Ja? Aber der Herr verlangt von uns, dass wir... Ja, und da seht ihr, was passiert. Lauf ihr entgegen, er macht alles, der macht also Dienst, beflissen alles. Und dann kommt sie zu dem Mann Gottes an den Birch und umfasst seine Füße. Da gibt es eine direkte Stelle im Neuen Testament, dass auch Frauen zum Herrn Jesus, dem heiligen Mann Gottes, kommen und die Füße umfassen. Wie jetzt auf einmal doch so dicht? Ja, nicht den Hals, sondern die Füße. Da ist Unterordnung, da ist Respekt. Und was sagen die Jünger, als man so dicht zum Herrn Jesus kommt? In einem anderen Fall waren es Kinder. Sie stoßen sie weg. Der Gehasi springt dazwischen und will der Frau eine schieben. Und der sagen, jetzt nicht. Das ist schließlich ja der Prophet. Das ist der Mann Gottes. So dicht darfst du nicht. Aber die Not macht das notwendig, dass sie daran sich festklammert. Ich könnte hier noch eine andere Geschichte reinprojizieren. Das ist nämlich die Geschichte von Jakob. Jakob. Kennt ihr den Kampf von Jakob? Garantiert habt ihr auch schon eine Predigt darüber gehört. Aber ich finde diese zwei Seiten dieses Kampfes. Jakob, der bezüglich Esaus alle Sicherheitsregister gezogen hat und hat gesagt, das machen wir so. Erstmal zwei Teile, zwei Züge, schlechte den einen, kann der andere noch fliehen, ja. Und dann hierarchisch geordnet, ja. Die wertvollsten hinten, Rahel hinten, ja. Und Benjamin und vorne die anderen Frauen, ja. Und er ganz zuletzt, und als er dann die letzte Frau rübergebracht hat, da war in der Nacht, auf einmal stand da ein Mann. Und da gab es einen Kampf. Ich weiß nicht, wer angefangen hat, aber es gab einen Kampf. Und der Mann war ein Engel. Aber der stellte Gott dar. Er kämpfte mit dem Engel. Er kämpfte mit Gott. Hosea 12 steht das. Das war Gott, aber in Form eines Mannes, eines Engels. Ja, und was hat der Mann für einen Kampf geführt? Ein Zwei-Richtungskampf. Der eine Kampf, dass das Fleisch von dem Jakob kaputt ging. Ja? Und weil es nicht kaputt ging, hat es auf einmal Knack gemacht. Da war das Hüftgelenk verrenkt. Hätte er nicht so stark im Fleische gehandelt, wäre es nicht verrenkt worden. Aber es musste einmal passieren. Und zugleich war der Kampf ein Unterstützungskampf, denn er kämpfte mit Gott im Glauben. Das war gleichzeitig. So ist die Realität auch bei uns. Das ist so dicht beieinander. Fleisch muss weg und zugleich im Glauben. Und da sehe ich ihn, wie er ihn unter den Achseln unterstützt und sagt, bleib stehen, Junge, du bist stark. Du bist ein Israel, ein Gotteskämpfer. Beides muss er lernen, er hinkt, aber er hinkt mit Gott. Er weiß, das musste sein, weil ich sonst immer nur im Fleisch handle. Und ab da ist das Leben nicht komplett anders, aber da fing der Anfang an. Als er über Pniel hinaus war, das war der Ort, ging die Sonne auf. Klasse, klasse. Es muss nicht über so eine Behinderung gehen, dass wir auf einmal gar nicht mehr können, aber wenn wir zu stark sind, das ist nicht die Erklärung für Behinderte, sondern wenn wir zu stark sind, da kann es mal Knack machen. Und wir wissen, weswegen. Wir wissen, weswegen. Weil wir das nicht verstanden haben. Wie kam ich jetzt da drauf? Ich kam da drauf, weil sie dem Mann da um die Füße, dem Elisa um die Füße fällt und die Jünger ihn da, also der Gehasi versucht sie wegzustoßen und dann kommt dieses schöne Aber in Gottes Wort ist meistens die andere Seite der Wahrheit. Aber der Mann Gottes sagt, stopp, Und das sagt der Herr auch. Der sagt auch, als sie Maria die Salbe ausgoss, über sein Haupt und über seine Füße, wahrscheinlich über den ganzen Herr Jesus. 12 Jünger sitzen da und sagen, so wenn ich an Geld denke, hätten wir verkaufen können, hätten wir ein bisschen länger zum Leben. Ja? Keiner versteht den Herrn. Maria ist die Einzige, die versteht, die redet in ihrer Tat von dem Begräbnis, sie weiß, das wird hier brenzlig. Denn kurz vorher steht, sie hatten wirklich beschlossen, dass sie ihn töten wollten. Da ist wirklich der Beschluss offiziell, inoffiziell war das schon länger. Aber offiziell haben sie gesagt, sobald ihn jemand sieht, muss er ihn anzeigen. Das steht genau vor Johannes 12, wo das war. Und da sagt der Herr, die hebt die Hand, ich sehe, wie er die Hand hebt, sagt, kleine Frage, hat die was Böses gemacht? Lass sie doch. Ja, und so ist das hier auch Elisa. Aber der Mann Gottes sagt, lass sie. Herr Jesus sagt das auch, lass sie. Lass die Maria in Ruhe. Er hat ein gutes Werk an mir getan. Die Armen habt ihr alle Zeit. Aber mich, das ist der Wichtigste. Versteht ihr das? Mich, den Born lebendigen Wasser, sagt eine andere Stelle, habt ihr verlassen. Das ist ganz schlimm, wenn ihr nicht an mich denkt. Aber der Mann Gottes sprach, lass sie. Und der Herr hat es mir nicht verborgen. Da ist Elia wieder Mensch, denn Gott hat ihm nicht gezeigt, was in der Frau abging. Aber er fühlt, er ist ein echter Vater, ein echter Hirte, er fühlt, hier, die Frau braucht Hilfe. Und dann kommt es raus. Erst sagt sie keine Worte. Sie fällt ihm nur zu Füßen. Und so ist das auch. Und das ist auch in der Versammlung so, ja. Da, wo die echten Probleme sind, da fallen keine Worte. Bis dann mal endlich das Herz sich öffnet und dann mal rauspluppert, was all da an Not ist. Vielleicht unkonventionell, vielleicht überproportional, vielleicht. Das ist eben so. Da müssen wir auch mit Verständnis und Vorsicht wie der Elisa umgehen. Aber dann kommt es raus und dann sagt sie, ich hab's gesagt. Habe ich einen Sohn von meinem Herrn erbeten? Habe ich nicht gesagt, täusche mich nicht? Habe ich nicht damals gesagt, belüge mich nicht? Und jetzt bin ich völlig enttäuscht. Und dann singen wir noch so schön, Jesus enttäuscht uns nie. Was stimmt denn nun? Was machst du denn? Denn das Glück, was du hattest, auf einmal weg ist, wie eine Seifenblase weg ist. Änderst du den Text dann oder was? Sie redet von dieser Täuschung. Und ich sage, die Enttäuschung ist ein ganz schlimmer Moment. Aber ich sage mal den positiven Moment der Enttäuschung. Da kann man sich jetzt rein aus dem Text merken. Eine Enttäuschung ist das Ende der Täuschung. Denn jetzt ist es raus. Wie schlimm das schon die ganze Zeit war. Deswegen sagen wir auch, der Jesus war nie enttäuscht. Denn das hieße, er wäre die ganze Zeit in einer Täuschung gelebt. Das passt gar nicht zu mir, Jesus. Aber wir können enttäuscht sein, das wird ja hier so wörtlich gesagt. Und wir können es auch dem Herrn Jesus sagen. Das ist gar nicht schlimm, dass wir sagen, ich bin total am Ende. Ich bin total enttäuscht. Weil das, was ich mir gewünscht hatte, was du auch erfüllt hast, hat sich jetzt erwiesen als nicht gut. Ja, aber dem Heiland kann man alles sagen. Man muss nichts vorformulieren. Man kann ihm alles sagen und klagen. Dieses Klagen, ja, ist doch auch so ein schönes Bewusstsein. Hört sich vielleicht ein bisschen krass an, aber ich weiß nicht, wer das kennt hiervon, dass man mal laut mit Gott redet, weil man, das muss mal raus, damit man wieder froh wird. Dass man das ihm, ich weiß von Luther, der hat also auf der Erde gelegt und hat laut zu Gott gerufen. Ob wir vielleicht das kennen, vielleicht kennen es manche beim Spazierengehen oder so, dass man mal laut mit Gott redet. Aber es ist gut, wenn das mal rauskommt und wenn man dann das annimmt, was Gott schickt. Und hier sagt er wieder den Gehasi, gibt ihm wieder, was er machen soll. Es sind fast ähnliche Worte, wie den Jüngern sagt, grüßt niemand auf dem Weg. Auch bei den Jüngern war auch so ein Gehasi dabei, das war eben der Judas. Und dann zieht los und macht seinen Job und kommt wieder und sagt, das ist die Übersetzung für uns, mechanischer Dienst hat null Erfolg. Da muss Herz bei sein, da muss Gebet hinter sein, da muss Beziehung hinter sein. Das fehlt alles beim Gehasi. Und es kommt auch nachher raus. Der Gehasi, beim nächsten Kapitel, bei Naaman auf die Probe gestellt wird, da juckt ihn das Geld so furchtbar. Und dann nimmt er und da scheitert er dran. Und dann ist er aussätzig auf ewig. Obwohl er in Kapitel 8 nochmal auftritt, aber dann ist Schluss mit Elisa. Der wird nie mehr bei Elisa gesehen. Der König stellt ihn noch an. Er hat so vielleicht sich noch im Job weiterentwickelt. Hat noch einen höheren Posten gekriegt. Aber vor Gott ist er völlig gescheitert. Das ist der Judas-Effekt, nicht ganz so krass vielleicht. Und dann kommt aber der Text für uns wieder. Und die Mutter des Knaben sprach. Was sagt sie denn? Sie sagt, du kannst ruhig machen, was du willst, aber ich bleibe hier. Das ist wieder der Jakob. Ich lasse dich nicht los, du hast mich denn gesehen, sagt der Jakob in dem Kampf. Der Engel sagt, was willst du? Er will den Namen wissen. Und dann sagt der Engel, ist jetzt gut. Nein, sagt er, ich bleibe hier. Ich will den Segen. Und dann wird er ein Gotteskämpfer. Er kämpft mit dem Engel, er kämpft mit Gott. Und so sagt sie auch, ich lasse nicht von dir, ich bleibe bei dir. Und da kommt so ein schöner Satz. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Seht ihr den Hirten? Seht ihr den, der uns zeigt, wie Seelsorge geht? Da muss man sich aufmachen und hinterhergehen und helfen, wenn keine Worte mehr da sind. Die Frau hat nur gesagt, ich bleibe hier. Du kannst machen, was du willst, ich bleibe hier bei dir. Ich will nicht weggehen. Und dann macht er sich auf, und damit nochmal erzählt in Vers 31, das nichts gebracht hat. Er ist dahin gegangen, er hat alles gemacht, den Stab da drauf gelegt. Das sehen wir, wie der das gemacht hat. Stab drauf, bringt nichts, geh wieder nach Hause. Informationen plus hin und her, ja. Aber ohne Effekt. Das war kein beherzter Mann. Und als Elisa in das Haus kam, siehe, da war der Knabe tot. Hingelegt auf sein Bett. Und dann schließt er zu, das kennen wir auch vom Heiland, dass er die Tür zuschloss. Hinter ihnen beiden, da war er ganz allein, und er betete zu dem Herrn. Was hat er denn gebetet? Hätte mir gerne das Gebet noch gehört. Aber den Rest müssen wir selbst uns denken. Wofür hat er denn gebetet? Hat natürlich dafür gebetet, dass der Herr sich erbarmt und den Jungen wieder auferweckt. Bei Elisa sind ja zwei Menschen zum Glauben gekommen, wobei der eine ja bei, wie er schon nicht mehr lebte. Aber kennt ihr die Totenauferweckung? Es gibt ja mehrere, und drei im Alten, drei im Neuen Testament. Das, ja, es gibt noch mehr, aber der Herr Jesus hat drei auferweckt, Elisa zwei, Elia eine. Ja, der Herr Jesus in allen Stati, also einmal viertägig, einmal direkt, einmal am Weg zum Friedhof, ja, und einmal durch ein Wort, weil die Töchter nannte sich ja Jairus, oder hatte sie, naja, hat eine Hand hochgehoben, da war aber noch keine Beerdigung. Und hier bei Elisa ist das hier das siebte Wunder, was er tut. Elisa vermittelt die Gnade, er tut mehr als doppelt so viel Wunder wie Elia, der ein Mann des Gerichts war. Und dann steht hier die interessante, er legt sich auf das Kind, natürlich nicht so, dass das erdrückt wird, sondern auch Augen auf Augen, Mund auf Mund, Hände auf Hände. Was soll das? Was soll das? Weckt mir so Tote auf. Das bedeutet, dass er sich mit dem Toten oder mit dem kraftlosen Zustand dessen, wen er auferwecken soll, eins macht. Er gibt damit vor Gott zu, ich kann aus mir auch gar nichts. Diese Einsmachung, das heißt ja Einsmachung, diese Methoden, die hier genannt werden, dass er sagt, aus mir heraus kann ich das nicht. Und was passiert? Da kommt Leben rein. Noch nicht Augen auf. Und diese Stufenweise gibt es ja auch selten. In Gottes Wort, im Evangelium gibt es eine Geschichte, wo jemand blind, dann wird er halb sehen, dann sieht er schon Bäume, die Menschen als Bäume, und dann wird er ganz sehen. Diese Stufenweise ist vielleicht für uns auch realistischer, dass bei uns auch irgendwo irgendwas tot, Kinder vielleicht, die überhaupt nicht mehr reagieren, auf einmal kommt immer wie Wärme rein. Auf einmal sieht man, da ist doch was. Und dann ist das manchmal stufenweise. Es ist nicht immer alles schlagartig. Es gibt nicht immer nur einen Blitzeffekt und ein Wunder schlagartig. Alle, die im Evangelium haben, wissen, was ist das? Ein langer Prozess, bis man endlich sagen kann, ja, da ist jetzt echt. Ja? Wo ist das auch, Hans? Der Beobachter ist das, sagt, ja, was ist es denn nun? Ist es jetzt oder ist es nicht? Und dann kann man sich hier auch durch so eine Stelle ermuntern, es wurde warm. Und dann ging er einmal dahin und dorthin. Was hat er denn da gemacht? Hat er im Fenster rausgeguckt? Natürlich nicht. Er hat gebetet. Das geistliche Anstrengung, dass er für die Gläubigen sucht, irgendetwas. Und dann niest der Knabe siebenmal, sieben, natürlich die Zahl der Vollkommenheit. Und dann schlägt er seine Augen auf. Das sind ja drei Stufen sogar. Erst niest er siebenmal, schlägt er die Augen auf. Und dann ruft er wieder Gehasi. Und nicht direkt, und wieder indirekt, und wieder sagt er, hol ihn mal. Und dann rief er sie, und sie kam herein, und er sagt, nimm deinen Sohn, was glaubt ihr, was sie für Augen gemacht hat? Der ist ja lebendig. Was? Wer hat das denn gemacht? Das war ein Wunder. Ist das nicht heute auch erlebbar? Heute auch erlebbar. Nicht mit einem physischen Tod, sondern geistlichen Tod. Wie viele Kinder von Gläubigen sind auf einmal völlig Völlig tot. Keine Reaktion. Haben alles erkannt, haben laut gesungen, sind vielleicht getauft, aber jetzt beten die Eltern schon so lange, keine Regung. Oder waren noch nie lebend, weiß ich alles nicht. Aber hier war ja lebend, da war ja was. Und jetzt auf einmal erfahren sie das Wunder der Auferweckung und da kamen sie und fiel ihm zu Füßen. Was bedeutet das? Der Herr Jesus, sie weiß, das war keine menschliche Idee. Es waren nicht starke Brüder, die geholfen haben, sondern das war Gott. Sie fällt ihm zu Füßen und beugt sich. Keine vorwurfsvollen Worte mehr, keine enttäuschenden Worte mehr. Zur Erde nieder und sie nimmt ihren Sohn und geht hinaus. Sie hat ein Erlebnis, ein persönliches Erlebnis, aber wir können diese Verse nach meinem Dafürhalten für unsere Häuser, für unsere Familien, für unsere Ehen und nicht, dass wir jetzt das Falsche daraus nehmen und sagen, ja, klar, das ist mein Fall, ich bin jetzt hier genau das Bild, das meine ich gar nicht, es sind ja verschiedene Figuren, verschiedene Momente auch im Zusammenleben, auch Gehasis, aber wenn wir Herz haben und dann solche Worte, so zog sie hin oder da machte er sich auf und ging ihr nach. Der Hirte geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Der sagt nicht, ich habe ja schon zwei Versuche gemacht, dann ist Schluss. Der hört nie auf, der geht immer nach. Und das wirkt nur, wenn auch Gebet dahinter ist. Und da wollen wir uns doch üben, um den Gläubigen zu nützen. Da braucht es engagierte Seelen, Brüder wie Schwestern genauso. An Mädchen, an Schwestern kommen Frauen viel besser dran. Die haben eine viel bessere Beziehung. Den Männern, den Jungs, zeigt man sich normal nicht. Da ist eben auch diese Hürde mit dem verschiedenen Geschlechts. Aber Schwestern haben ihre Funktion, die müssen wach sein für die Schwestern. Und die Männer für die Brüder müssen sehen, was passiert. Auf einmal die Feststellung, er kommt ja gar nicht mehr, ist zu arm, ist zu spät, ist vorbei. Aber wir sollen aus der Geschichte doch lernen, nachzugehen, Herz zu haben, wach zu sein. Und das sind eben auch Leute, die machen alles richtig, die machen nichts verkehrt, kann man denen auch nicht sagen, aber die machen nichts, was wirklich bringt. Weil die handeln so, weil ja, müssen wir ja, ja. Es gibt Brüder, die können 3 Minuten Pause nicht ertragen, dann schlagen sie irgendwas vor. Weil 3 Minuten sind ja zu lang. Ja, ich will auch keine 3 Minuten Pausen jetzt hier erzeugen, aber wenn wir beim Herr Jesus sind, dann weiß er, was angemessen ist. Wenn wir dicht dabei sind, geht das gut. Und das wollen wir dann morgen ins Auge fassen. Ich habe mal heute etwas kürzer gefasst, wir haben nur lange noch jetzt auch gehört. Ich habe auch lange noch gesprochen. Von daher gesehen, haben wir alle was davon. Dass wir morgen dann über die wohltuende Atmosphäre, angefangen vom Psalm 133, wie schön das unter den Gläubigen so nach dem, was die Schrift uns vorstellt, auch im Neuen Testament, damit wir wirklich einen Eindruck haben, so war das eigentlich gedacht, so fing das damals in der Apostelgeschichte an. Es ist einfach ein Genuss. Und wenn wir dann das vergleichen mit heute, dass wir nicht kopflos werden und denken, ach, was ist das heute für ein Trümmerhaufen. Das kannst du ja alles vergessen, weil dann entstehen bei uns solche Weggedanken, das kannst du vergessen. Aber kaum sind wir woanders, ist das gleiche Spielchen wieder, es ist ja überall dasselbe. Natürlich wird dann immer von einem, der weggeht, gesagt, was glaubst du, was woanders für eine Liebe war? Da wurde ich total herzlich empfangen, das ist bei jedem, der neu kommt. Überall werden sie alle herzlich empfangen, also überhaupt nichts Neues. Ja? Aber wichtig ist, was entspricht Gottes Gedanken? Entspreche ich mit meinem eigenen Einsatz, soweit ich das kann, den Gedanken Gottes, praktiziere ich das, was man vom Gemeindeverständnis hat, auch in meiner Ehe, in meiner Familie, in meinem Umfeld. Und es betrifft nicht nur das Zusammenkommen, wenn man zusammenkommt offiziell, sondern es betrifft eigentlich das ganze Leben. Und wir können hier in der Zusammenkunft auch niemand anrufen. Deswegen sollen die Handys ja nicht hier betrieben werden. Aber besser ist, wir machen das im ganzen Leben und dann hat das positive Auswirkungen. Ihr seht das Ergebnis. Es ist nicht hier ein Happy End, sondern das ist ein Wunder Gottes, was Gott gewirkt hat. Das muss uns inspirieren, doch mehr bei der Sache zu sein, auf die wichtigen Momente zu achten und im richtigen Moment das Richtige zu machen. Denn nachher zu wissen, was man hätte machen sollen, das ist zu arm, zu wenig. Und so meine ich die Rolle von Elisa, der selbst auch begrenzt ist, weil er eben auch nicht alles sehen kann. Und wir Brüder sind auch begrenzt, wir müssen nicht denken, die Schwester denken schon mal, die Brüder, die sind ja auf Spur, sie wissen alles, die wissen auch nichts. Aber tasten sich auch vor und viele unbekannte Größen, man weiß nicht, wie man was deuten soll. Natürlich, für uns gilt, für jeden gilt, so nah wie möglich an Gott, je eher wissen wir Bescheid. Aber Wir wissen eben nicht alles und man kann nicht in Herzen reingucken. Wir können nur versuchen zu helfen, soweit wie möglich ist. Und wenn sich einer verkapselt und einer keinen ranlässt, dann sind wir auch irgendwo begrenzt. Es geht nicht alles weiter. Wir sind keine ins Herz gucken. Nur der Heiland kann ins Herz gucken. Der kann direkt sehen, da stimmt was nicht und das ist alles gut. Das scheint so, als stimmt das nicht. Aber so wollen wir uns gegenseitig stärken, dass wir auch diese Geschichte vielleicht mitnehmen, um unter den Gläubigen positive Impulse zu setzen und einander zu helfen. Und wenn einer das nicht sieht, dem anderen zu helfen, auch die Frauen nicht über ihre Männer wettern, was sie all nicht können und was sie all nicht merken, sondern einander helfen und so Gott gefallen. In den Familien und unter den Geschwistern, wenn wir, ob wir zusammen sind oder ob wir als Gläubige uns treffen, das hat ja Einfluss auf alle Bereiche. Ich hoffe, ihr könnt was mit anfangen. Nehmt es mit, freut euch dran. Nehmt jetzt die Mahnung nicht nur als strenger. Seid ihr jetzt nur gemeint, ich bin selbst gerade unter dem Fall, dass ich selbst nicht was gemerkt habe bei meinen Kindern, leide ich selbst drunter. Nachher ist man immer schlauer, aber wir wollen daraus lernen, dass wir aufpassen, dass wir auch auf unsere Leute rechtzeitig merken und Hilfestellung geben, damit der Herr geehrt wird und dann gibt es auch gute Gemeinden.